Also nochmal zur Erinnerung, dieses Seminar ist ein Abschlussseminar zu einem vierteiligen Seminar über die vier edlen Wahrheiten. Und es heißt ja, dass die Unkenntnis dieser Dinge der Grund dafür ist, dass die Wesen anfanglos und auch ausweglos im Samsara unterwegs sind. Und die Kenntnis dieser vier Wahrheiten bedeutet umgekehrt, dass wir ein Instrument in die Hand bekommen, diesem Irrweg ein Ende zu machen. Wichtig ist nochmal zu erinnern, dass jede dieser vier Wahrheiten mit einer spezifischen Aufgabe verbunden ist. Die erste Wahrheit, sagt der Buddha, die vom Leiden ist zu verstehen, ist zu kapieren, was Dukkha, was Leiden ist. Dukkha ist in seinen vielfältigen Erscheinungsformen und seinen Verästelungen zu verstehen. Vor allen Dingen ist zu erkennen, dass das wahre Dukkha, das wahre Leiden darin besteht, dass die Menschen an den fünf Daseinsfaktoren anhaften. Das ist der Knackpunkt. Die zweite Wahrheit beschäftigt sich mit den Ursachen, Bedingungen dafür, dass es Dukkha gibt. Da werden zwei genannt, Unwissen und Durst. Und da ist die Aufgabe, die beiden zu beseitigen, zu rasieren sozusagen. Die dritte Wahrheit beschäftigt sich mit dem Ziel, das, was man erreichen will. Der Fachausdruck ist Nibbana, das Erlöschen, die völlige Freiheit. Und die ist Aufgabe zu verwirklichen. Also das Unbedingte, die absolute Freiheit ist zu realisieren. Und die vierte Wahrheit beschäftigt sich mit der Art und Weise, wie man das erreicht, wie man das Ziel erreicht, wie man ankommt. Und das ist die Wahrheit vom achtfachen Pfad. Das ist sozusagen das, womit wir uns an diesem Wochenende beschäftigen. Und kurz zur Erinnerung, was sagt der Buddha, was der achtfache Pfad ist? Er fragt zunächst, was aber, ihr Mönche, ist der Pfad? Was ist das Vorgehen? Die Antwort, es ist eben dieser edle achtfache Pfad, nämlich rechte Erkenntnis, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Achtsamkeit, rechte Einigung. Das sind acht Dinge, und mit denen beschäftigen wir uns ab morgen sozusagen intensiver. Bevor wir in die Details gehen ab morgen, will ich ein paar Punkte noch über den Achtpfad insgesamt sagen, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat, nochmal eine Vorstellung bekommt, um was geht's denn da eigentlich, was sind denn die allgemeinen Eigenschaften dieser Praxis. Und eine der wichtigsten Eigenschaften hat der Buddha gleich in seiner allerersten Lehrrede seinen fünf ehemaligen Kumpanen ans Herz gelegt, hat es definiert, gesagt, was das für ein Weg ist. Und er hat ganz klar gesagt, das ist ein mittleres Vorgehen. Ich zitiere den Buddha. Zwei Extreme sind von Hauslosen nicht zu pflegen. Welche zwei? Bei den Sinnendingen sich dem Kleben am Sinnenwohl hingeben, dem niederen, gemeinen, gewöhnlichen, unedlen, heillosen, und sich der Selbstqual hingeben, der schmerzlichen, unedlen, heillosen. Diese beiden Extreme vermeidend ist er vollendet zum mittleren Vorgehen erwacht, das sehend und wissend macht, das zur Beruhigung, zum Überblick, zum Erwachen, zum Nirvana führt. Heißt auf Deutsch, zwei Extreme vermeiden, einmal in der Ansicht, also was man für Vorstellungen von der Welt hat, vom Ich, und alle extremen Praktiken auch sein lassen und gucken, dass man irgendwo den mittleren Weg geht, wobei Mittel nicht sozusagen ein statistisches Mittel zwischen zwei, ja, rechnerischen Extremen ist, sondern oft zwischen den beiden einen dritten Weg bedeutet letztlich. Es liegt nahe, wenn man das Wort hört vom edlen achtfachen Pfad, dass die Bezeichnung selbst schon eine Menge von Hinweisen gibt, was wir da vor uns haben. Die einfachste Sache ist Atta, also das heißt auf Pali Atta, Arya ad Angika Magga, ja, der edle achtfache Pfad. Das einfachste ist das Wort Achter, was uns nämlich sagt, dass wir mit acht Dingen zu tun haben. Das klingt erst einmal ein bisschen banal, das sagt doch das Wort, aber es ist insofern interessant, dass dahinter steht, dass wir wirklich acht Übungsfelder vor uns haben, von denen wir uns nicht Nummer 1, 3 und 7 raussuchen, weil die zu uns passen und den Rest beiseite lassen, weil sie uns nicht passen, sondern dieses Übungspaket ist ein Komplettpaket, das aus allen acht besteht, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, jawohl, aber man kann nicht wie bei einer Speisekarte sagen, ich nehme das und das und das, das ist ein Gesamtpaket. Dann haben wir Anga, das heißt Faktor, Aspekt, Bestandteil oder ich habe ganz gern Glied, also achtgliedriger Pfad aus einem ganz einfachen Grund, weil einem das ein bisschen an die Glieder des Körpers erinnert. Und unsere Körperglieder sind ja nicht jetzt völlig losgelöste einzelne Teile und Funktionsteile, sondern es ist etwas, was zusammenspielt. Die Körperglieder müssen eine Gesamtaufgabe erfüllen. Das heißt, sie müssen sich wechselseitig unterstützen. Sie müssen in einem harmonischen gesamten Prozess agieren. Und genauso ist es mit dem Achtpfad auch. Diese acht Glieder oder Aspekte des Weges sind nicht isolierte Phänomene, sondern alle haben miteinander zu tun. Sie bedingen sich wechselseitig und fördern sich wechselseitig, bringen sich also gemeinsam voran. Ein wichtiger Punkt ist auch Arya, was oft als edel oder vornehm, oder ich würde einfach mal sagen außergewöhnlich übersetzt werden kann. Warum? Mit diesen acht Übungsfeldern kann sich jeder beschäftigen. Aber dann ist er noch lange nicht auf dem edlen achtfachen Pfad, denn der setzt eine besondere Qualität voraus. Im Grunde kann den edlen achtfachen Pfad nur jemand begehen, der schon so tapan ist. Weil nur dann ist dieser Pfad auf das letzte und höchste Ziel ausgerichtet, nämlich Nirvana, das Erlöschen, sonst nicht. Das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man das Gefühl hat, man ist nicht so weit, sagt, na, da kann ich das nicht üben. Das ist nicht der Fall. Dann übt man einen achtfachen Weg. Okay, aber nochmal, der edle achtfache Pfad eröffnet sich dann, wenn man diesen Einblick hat und wirklich die vier heilenden Wahrheiten als die grundlegenden Wahrheiten für sein eigenes Leben akzeptiert und danach sein Leben ausrichtet. Sonst ist es ein schöner, angenehmer, guter, auch nützlicher Praxisweg, aber eben noch nicht das Eigentliche, das der Buddha lehrt. Bleibt zum Schluss Magga, das ist der Weg. Ja, das sagt uns auch was, klingt ganz banal, aber machen wir uns einfach deutlich, ein Weg ist zielorientiert. Der will irgendwo hin. Und wie oft habe ich schon gehört, so partymäßig, ja, der Weg ist das Ziel. Klingt fantastisch. Irgendwie klingt das klasse so, der Weg ist das Ziel. Ja? Aber der Buddha hat das nicht so gesagt. Der Buddha hat gesagt, das ist ein Weg und er führt wohin. Und wenn du da bist, bist du da. Und diesen Weg gehst du auch nur einmal. Ja, ist nicht wie bei Monopoly, wo man mal die Schlossallee hat und dann wieder auf Null ist und irgendwann mal wieder im Gefängnis ist. Beim achtfachen Weg geht's sozusagen vorwärts. Da gibt's vielleicht mal Stockungen und Holpern und Stolpern, das mag sein, aber dieser Weg geht nach vorne und wenn er erreicht ist, ist sozusagen die Sache erledigt. Der Buddha hat es übrigens für sich selbst formuliert und festgestellt, sozusagen euphorisch ist nicht richtig, aber doch mit großer Befriedigung. Er hat nämlich gesagt, als er den Weg zu Ende gegangen ist, die klare Gewissheit ging mir nun auf, für ewig bin erlöst ich, das ist das letzte Leben und nicht mehr gibt es ein Wiedersein. Und das ist ein Wort. Ja, und das ist, was auch diesen edlen achtfachen Pfad auszeichnet, dass man diese Richtung auch im Auge hat, dass man weiß, wo bin ich und wo geht das Ganze hin. Für unsere Unterscheidung vielleicht noch zwei Worte, die oft so unterschiedlich oder synonym im Wechsel gebraucht werden. Von dem Wort Magga, Pfad, Weg habe ich schon oft gesprochen, aber es gibt noch ein zweites Wort, das heißt, Vorgehensweise. Helft mir doch mal. Na. Sehr gut, wunderbar. Das sind die zwei Dinge, die man unterscheiden kann. Das eine, der achtfache Weg, das ist sozusagen ein idealtypisches Modell, das gleichermaßen für jeden gilt. Das sind die acht Punkte, die ich schon mal erwähnt habe. Das ist sozusagen die Generallinie. Aber jeder geht ja seinen individuellen Weg. Jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen. Jeder ist unterschiedlich weit vom Ziel entfernt. Jeder hat unterschiedliche Temperamente, Talente, Hindernisse etc. etc. Das heißt, jeder muss gucken, wie gehe ich mit diesem Gesamtmodell so um, dass ich es auf meine Lebenssituation anwende. Und das heißt zugleich, dass es gar keinen Sinn macht, der immer mit dem Nachbarn, wo bist denn du an der Stelle? Ach, da bist du schon, da bin ich ja noch lange nicht, du hast es gut, ich hab's schlecht. Hat alles keinen wirklichen Taug, weil jeder sozusagen seine eigenen Probleme hat, die er oder sie lösen muss. Und es macht keinen Sinn, da eine Konkurrenz aufzubauen und da immer zu gucken, wo bin ich dem anderen voran. Reicht aus, wenn man sich selbst da im Griff hat und guckt, wie es vorangeht. Ich will noch mal auf das Wort und sagen wir ruhig mal auf die Metapher von dem Weg zurückkommen, weil da kann man ja unterschiedliche Schlussfolgerungen draus ziehen. Man kann zunächst, und das ist naheliegend, glaube ich, erstmal denken, naja, ein Weg hat verschiedene Etappen, wir haben ja von acht gehört, und die geht man der Reihe nach. 1, 2, 3, 4 bis 8. Wie so ein Zug, der, sagen wir, von Frankfurt nach Hamburg fahren will, der fährt in Frankfurt los, dann nach Fulda, dann nach Kassel, dann nach Göttingen, Hannover und dann kommt er in Hamburg an. Und genau so hat es der Buddha auch erklärt. Ja? Er hat gesagt, diese Reihenfolge ist jetzt nicht beliebig, man kann da nicht da hin und her springen, sondern muss das sozusagen abfahren. Und das hat er deutlich gemacht, einmal in einem Gespräch, als ein Mann mit ihm diskutiert hat, wir würden den heute vielleicht als Buchhalter oder so bezeichnen. Der hat nämlich gesagt, ja, bei uns, in unserem Beruf ist es so, die jungen Leute lernen erstmal zählen und rechnen, 1, 2, 3 bis 100 und dann die höheren Dinge sozusagen. Ist es denn bei dem Dhamma auch so? Ja, dass das da mal ein bisschen so systematisch vorgetragen wird und gelehrt wird, dann sagt der Buddha, ja, das ist so. Da will ich ihn nochmal zitieren. Man kann auch bei dieser Lehre und Anleitung eine geordnete Ausbildung, einen geordneten Aufbau, einen allmählichen Aufstieg nachweisen, Brahmane. Das ist, wie wenn ein geschickter Rossebändiger ein edles Vollblutpferd erhält. Dann lässt er es zuerst Übungen am Gebiss machen, dann geht er zu weiteren Übungen über. Ebenso ist es bei dem Vollendeten, der sozusagen systematisch die Lehre vorträgt. So, diese Reihenfolge taucht, oder der Hinweis, dass das eine bestimmte Reihenfolge ist, taucht auch an anderen Stellen auf. Wenn wir uns etwa den Tathagata-Gang, also diesen Trainingsplan für Mönche und Nonnen angucken, da heißt es auch, erst lehrt der Buddha die Tugenden, dann lehrt er die Sinnenzügelung, dann lehrt er die Schauungen und, bis die Guten das Ziel erreicht haben. Oder denken wir daran, dass der Buddha, wie es hier heißt, eine fünffach gegliederte Darlegung hat, die erst mit dem Geben beginnt, dann über die Silas referiert, dann über die jenseitigen Welten, dann Mystik. Und dann sagt der Erwachte, wenn diese vier Punkte, diese Übungsgebiete, wenn die sozusagen trainiert sind, wenn die fest sind, wenn die sicher sind, dann, erst dann, lehrt der Buddha das Eigentliche, die vier edlen Wahrheiten. So. Und das Ganze auch nochmal im Gleichnis, dass man das nochmal ein bisschen bildhaft hat. Seine Vorstellung ist das große Weltmeer, von dem er sagt, es stürzt auch nicht am Strand sofort in alle Tiefen ab, sondern auch das große Weltmeer, ja, geht langsam, langsam in die Tiefe und irgendwann erreicht es die ganze Tiefe. So, das ist ein Modell, ein Bild, das sozusagen gültig ist. Und jetzt kommt das große Aber. Wir sollten uns allein darauf nicht fixieren, weil man mit demselben Recht und auch mit derselben Notwendigkeit ein ganz anderes Modell ja ins Gespräch bringen kann. Nämlich, das besagt, dass in einer akuten, konkreten Lebens- und Übungssituation mehrere Faktoren dieses Pfades gleichzeitig beachtet werden müssen. Und da will ich den Chef nochmal zu Wort kommen lassen. Da geht es um Beispiel jetzt, ich habe eins rausgesucht, wenn jemand trainieren will, sein Handeln, also Sila-Bereich, sein Handeln sozusagen zu verbessern, zu aktivieren. Da geht denn, sagt er, rechte Anschauung voran. Wie aber geht rechte Anschauung voran? Falsches Handeln erkennt man als falsches Handeln und rechtes Handeln erkennt man als rechtes Handeln. Da ist man bemüht, falsches Handeln aufzugeben, rechtes Handeln zu gewinnen. Das ist rechtes Mühen. Und mit beharrlicher Selbstbeobachtung rodet man falsches Handeln aus, gewinnt rechtes Handeln. Das ist rechte Selbstbeobachtung. So werden diese drei Dinge zum Erwerb rechten Handelns entwickelt und eingesetzt, nämlich rechte Anschauung, rechtes Mühen, rechte Selbstbeobachtung. Das ist ein Beispiel, das zeigt, selbst wenn ich in einer Alltagssituation, nehmen wir ein Beispiel, ich will nicht mehr lügen. Nehmen wir mal das. Ja, ich will nicht mehr lügen. Dann könnte man sagen, ja, das ist ein Teil auf dem achtfachen Weg, der kommt irgendwann dran und dann mache ich weiter. Und hier sagt der Buddha, selbst wenn du nur diesen Punkt üben willst, nicht mehr wissentlich die Unwahrheit zu sagen, muss schon dabei mindestens darauf geachtet werden, dass die rechte Achtsamkeit da ist, nämlich eine Instanz in uns, die uns erinnert, was das Richtige ist und was das Falsche ist. Dann die Instanz der rechten Anschauung. Ich muss ja wissen, was richtiges Handeln bedeutet und was falsches Handeln ist. Also ich muss eine Ahnung haben, was ich machen will. Und der Aspekt, ja, was sonst rechtes Mühen genannt wird, ich muss mir auch sozusagen einen Ruck geben. Ich muss auch mich sozusagen ein bisschen anstrengen, dass ich auch mein Verhalten ändere. Ich muss anders werden wollen. So. Zeigt, dass in einer konkreten Situation eben nicht mehr die acht Phasen nacheinander abgespult werden, sondern sich in einer konkreten Ausgangslage manifestieren und gebraucht werden. Ich habe das ein bisschen ausführlicher gemacht, um deutlich zu machen, dass wir die Lehren des Buddha nicht irgendwie starr sozusagen beamtenmäßig angehen und anwenden, sondern dass wir immer sehen, das sind Vorgaben, das sind flexible Modelle, die uns genügend Spielraum auch an die Hand zu geben, in jeweiligen Situationen korrekt und richtig zu antworten und nicht auf einer Schiene zu sitzen, die uns starr irgendwo in eine Richtung führt. Ja. Praktisch gesehen bedeutet es auch, dass wir unseren Übungsweg auch mit bestimmten Schwerpunkten mal versehen. Ja? Dass wir sagen, ja, in diesem Lebensabschnitt habe ich nur Probleme gerade mit dem Sila-Bereich. Also muss ich da ein bisschen mehr arbeiten. Kann sein, dass sich das in anderen Lebensweisen oder Lebensabschnitten verschiebt und man sagt, jetzt muss ich mehr auf den Samadhi-Teil gehen. Oder man merkte, ich habe gar keine rechte Vorstellung, was der Buddha lehrt. Ich muss erst mal auf den Teil des Wissens, der Anschauung und so weiter gucken, ja, und mich da ein bisschen fit machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die Lehre des Buddha ist ein flexibles Modell, wo die einzelnen Teile in einer komplexen Wechselbeziehung zueinander stehen und man jeweils gucken muss, wie beim Werkzeugkasten. Du nimmst ja auch mal den Hammer, wenn du einen Nagel einschlagen willst, und mal die Säge, wenn du was absägen willst. Du kannst nicht für alles immer alles nehmen. Und ich will einen Punkt nochmal nennen in dem Zusammenhang, dass man auch das Ganze wie so eine Spirale sich vorstellen kann. Ja, dass man das Empfinden hat, man hat mit allen 8 Themen immer, immer wieder zu tun, aber im Laufe der Zeit auf einer immer tieferen oder, wie ihr wollt, immer höheren Ebene. Ja, also wie auch immer man das dreht, kein Modell ist ausgeschlossen, das uns hilft, aus diesen Lehren, aus diesen Übungsanweisungen das Beste herauszuziehen. So, was haben wir noch? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran, dass wir vor einigen Jahren mal einen ähnlichen Schwerpunkt hatten, der hieß Sila Samadhi Panya. Also Tugend, Meditation, Weisheit. Und oftmals wird ja das Trainingsprogramm des Buddha unter diesen 3 Aspekten gesehen. Und da gibt es ein Gespräch, wo ein Anhänger des Erwachten, Visakko heißt der, seine Frau befragt, mit der er war früher verheiratet, ist jetzt inzwischen Nonne geworden, Dhammadina heißt sie. Und die fragt er, sag mal, wie ist denn das, wenn ich jetzt die 2 Dinge in Beziehung zueinander setze? Sila Samadhi Panya und den 8-Pfad. Ist da der 8-Pfad aus den 3 hervorgegangen oder sind die 3 aus dem 8-Pfad hervorgegangen? Wie halten die sich zueinander? Ich mache es kurz an der Stelle. Der Buddha sagt, von den natürlichen Gegebenheiten sind die 3 ethisches Verhalten, Meditation, Weisheit, die sind sozusagen aus der Sache heraus oder von der Sache heraus gegeben. Diese 3 Felder sind notwendig, weil sie 3 verschiedene Formen der Transformation der Persönlichkeit darstellen. Aber der Buddha hat aus diesen 3 sozusagen ein 8-faches System gemacht. Wenn ihr so wollt, ist das die praktische Anleitung, ist sozusagen ein pädagogisches Modell, das er entwickelt hat, um die 3 noch ein bisschen aufzufächern. Weil Sila allein ist sehr abstrakt, Meditation allein ist sehr abstrakt, und wenn man das ein bisschen mit den einzelnen Punkten erläutert, dann ist das einfacher und man hat ein pädagogisches Modell, das besser anzuwenden ist. Letzten Punkt will ich noch ansprechen, weil man ist ja oft unterwegs und über das Laufen hinweg vergisst man das Ziel. Und ich habe es anfangs schon erwähnt, das Ziel ist das, um was es geht. Der Weg ist nur ein Mittel dazu. Es ist ein Instrument, um dieses Ziel zu erreichen. Und worum es geht, hat der Buddha ebenfalls in der allerersten seiner Belehrungen schon gesagt. Wir hatten das Stichwort vom mittleren Vorgehen. Und er sagt, das mittlere Vorgehen, das zum Nirvana führt. Also, das Leidfreie, die absolute Leidfreiheit ist das Ziel dieser Aktivitäten. Und wenn man das ein bisschen anschaulicher noch haben will, hat der Erwachte noch eine Reihe von uns Bildern gegeben, was denn Nirvana bedeutet. Sagt, das ist die Wahrheit, das ist Sicherheit, das ist Freiheit, das ist Erlösung, das ist das Beständige, das Friedvolle, das Todlose, das Erlesene, das Segensreiche, das Vollkommene. Also sind, glaube ich, über 30 solcher Ausdrücke, die immer wieder so einen kleinen Hinweis geben, wo es hingeht. Sprachlich versuchen, etwas auszudrücken, was man eigentlich sprachlich gar nicht fassen kann, aber trotzdem so ein Gefühl dafür zu entwickeln, um was es geht. Und das ist zunächst, wie es der Buddha ja oft macht, so eine Art positive Darstellung, die inspirierend ist, diesen Weg zu gehen. Aber er sagt auf der anderen Seite genauso, was man auf diesem Weg hinter sich lassen kann. Also nicht nur, was man an verlockendem und schönem und positivem erreichen kann, sondern was man damit auch aus dem Weg räumt. Und das ist ja auch jede Menge. Ich nenne nur 2, 3 Beispiele. Eine wichtige Sache ist, man lässt die 3 grundlegenden geistigen Gifte hinter sich. Gier, Hass und Verblendung wird man los. Man lässt die 5 Hemmungen hinter sich. Man lässt die verschiedenen Formen des Durstes, des Verlangens, des Wollens hinter sich. Man lässt die verschiedenen Daseinsebenen, untermenschliche, menschliche, übermenschliche, brahmische, formhafte, formlose, all das, was eben letztlich nichts taugt, was letztlich bedingt ist, was letztlich dem Leiden unterworfen ist, das lässt man hinter sich. So. Und wenn man das vor Augen hat, dass man sozusagen aus dem Dunklen und Kalten und Bedrückenden rauskommt und in das Helle und Schöne und Befriedigende hineinkommt, glaube ich, ist das eigentlich Motivation genug, um sich wirklich dringlich zu überlegen, ob man diesen Weg gehen will. Und damit sind wir schon sozusagen bei unserem Programm für den morgigen Tag und für den Samstag noch, dass wir uns eben die 8 Punkte, die ich ja nur genannt habe, im Einzelnen nochmal angucken. Und ich habe das, wie das landesüblich ist, ja in 3 Pakete gepackt. Das erste Paket beschäftigt sich mit den ersten beiden Aspekten des Achtpfads, rechte Anschauung und rechte Gesinnung. Und die nächsten 3 sind ein Vortrag und die letzten 3 sind auch nochmal ein Vortrag, sodass wir das ganze Paket nochmal haben, und zwar in der Systematik von Sila Samadhi Panya, von ja, ethischem Verhalten, von Meditation und Weisheit. Wobei beim Achtpfad ist euch aufgefallen, der Aspekt Geist am Anfang steht. Nicht? Das, was wir über die Lebenswirklichkeit erfahren und wissen, steht am Anfang als gehörte Wahrheit, die wir in der eigenen Praxis am Ende zu einer erfahrenen Wahrheit werden lassen, die uns allein aber zum Ausgang führt. Wie gesagt, das ist unser Programm. Ihr seid eingeladen, euch das anzuhören und gemeinsam mit uns zusammen zu erarbeiten. Vielen Dank erstmal für das Zuhören. Das war die Vorschau auf das, was ab morgen früh hier abgeht.